SRF 3.
Schicksalsjahre für Großbritannien und für die EU.
In essence, this is about damage control.
Bei den Brexit-Verhandlungen ab heute geht es um Schadensbegrenzung, sagt EU-Ratspräsident Tusk. Welche Anliegen hat Großbritannien und welche Seite hat am Ende Oberwasser? Dazu unser Schwerpunkt. Dann, der Bundesrat nimmt Stellung zur Kritik an der KESB. Wo sieht er Handlungsbedarf bei den Kindesschutzbehörden? Das Weltgeschehen kompakt im Info 3, heute mit Isabel Meissen. Abschied auf Raten also. 9 Monate nach dem Ja zum Brexit hat Großbritannien nun auch formell sein Austrittsgesuch bei der EU eingereicht. Jetzt können die Verhandlungen darüber beginnen, wie die Trennung ausgestaltet werden soll. Premierministerin Theresa May hat das Vorhaben gleichzeitig mündlich im Unterhaus vorgestellt. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot fasst es zusammen.
The Article 50 process is now underway and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union.
Der Austrittsmechanismus gemäß Paragraph 50 des Lissaboner EU-Vertrags sei nun ausgelöst. Das Vereinigte Königreich folge dem Volkswillen und trete aus. In ihrer Unterhauserklärung und in ihrem Brief an die EU beschwört die britische Premierministerin May die gemeinsamen Interessen und Werte, die das abtrünnige Königreich mit dem Rest Europas verbinden. Schnell soll Rechtssicherheit für EU-Bürger in Großbritannien und Briten im Ausland geschaffen werden. Irland dürfe nicht erneut durch eine Grenze geteilt werden.
It is time to come together. For this great national moment needs a great national effort.
Es sei Zeit, zusammenzurücken. Es bedürfe einer nationalen Anstrengung. Allein die heutigen Diskussionen im Unterhaus waren von Misstönen geprägt. Schottische Abgeordnete protestierten, der geplante harte Brexit laufe den Interessen Schottlands zuwider. Der frühere schottische Chefminister Alex Salmond zeichnete das Bild eines zerstrittenen Königreichs.
Northern Ireland is deadlocked, the Welsh are alienated, Scotland is going for a referendum, the English are split down the middle.
Nordirland gelähmt, Wales entfremdet, Schottland auf dem Weg zur Unabhängigkeit und England zutiefst gespalten. Ob das wirklich der beste Zeitpunkt sei, den Austritt auszulösen? Die Politik der Beschwörung des Wünschbaren kennzeichnet Theresa Mays eingeschlagenen Weg. Sie wolle eine neue, tiefe Partnerschaft mit der EU außerhalb von Binnenmarkt und Zollunion. Milibands Nachfolger, der amtierende Oppositionschef Jeremy Corbyn, nannte das Vorgehen verantwortungslos und verlangte,
so will the Prime Minister confirm today,
ob May tatsächlich ein Wirtschaftsabkommen anstrebe, das exakt dieselben Vorteile wie die gegenwärtige Mitgliedschaft abwerfe.
Exact same benefits.
Labour will das zur Messlatte machen, obwohl wissend, dass die EU dazu niemals bereit sein wird. Die Würfel sind gefallen, der Einsatz ist hoch.
Martin Alliot hat berichtet, der Brexit ist also formell eingeleitet seit heute. Oliver Washington in Brüssel, 2 Jahre hat man jetzt Zeit, um die Austrittsbedingungen zu verhandeln. Was passiert denn jetzt genau?
Also nun werden die Staats- und Regierungschefs der 27 die Leitlinien, also die Grundsätze definieren, die für sie wichtig sind bei diesen Verhandlungen. Wichtig sind da rote Linien, die aus Sicht der 27 nicht überschritten werden dürfen. Die wichtigste kennen wir bereits seit letztem Sommer. Und die ist, uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt gibt es nur, wer die Briten auch die Personenfreizügigkeit, also alle 4 Grundfreiheiten, akzeptieren. Ende April dann werden die Staats- und Regierungschefs der 27 zu einem Sondergipfel zusammenkommen und eben diese Leitlinien beschließen. Dann beginnen die Verhandlungen und wie der Chefunterhändler Michel Barnier mal gesagt hat, soll das Resultat des Austritts bereits im Herbst 2018 auf dem Tisch liegen, also bereits in 1,5 Jahren, damit eben dann noch genügend Zeit bleibt, um innerhalb dieser 2-jährigen Frist dieses Abkommen auch wirklich ratifizieren zu können.
Der Brexit ist ja der erste EU-Austritt überhaupt. Was ist der Restunion wichtig beim Verhandeln?
Also es gibt wichtige Aspekte, die den Ablauf dieser Verhandlungen betreffen. Die 27 sagen, dass sie zuerst mit den Austrittsverhandlungen beginnen wollen, dass sie hier 2-3 ganz zentrale Fragen klären wollen, beispielsweise die Rechte der EU-Bürger, die in Großbritannien leben, oder auch die Frage, wie viel die Briten trotz Brexit noch in den EU-Haushalt einzahlen müssen. 60 Milliarden steht hier zur Diskussion. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, dann wollen die 27 auch über das künftige Verhältnis sprechen, und das wird wohl dazu führen, dass, wenn wir dann in zwei Jahren diesen Brexit auch tatsächlich haben werden, also den Austritt, dass wir dann noch eine komplizierte Übergangsfrist haben werden, bis wir dann eben das definitive Verhältnis EU-Großbritannien haben werden. Also diese Verfahrensabläufe, das ist das eine. Dann gibt es inhaltliche Fragen. Schadensbegrenzung ist wichtig, eben die roten Linien sind wichtig und natürlich das strategische Ziel der 27, dass sie eben zusammenbleiben, dass sie den Zusammenhalt sozusagen garantiert haben.
Dies aus Sicht der EU und dieselbe Frage geht auch an Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot. Welche Punkte haben für die Briten Priorität?
Ich würde drei Punkte herausgreifen. Erstens der zollfreie, reibungslose Zugang zum europäischen Markt, nicht nur für Güter, sondern vor allem auch für Dienstleistungen, und das wird bekanntlich heikel werden. Zweitens, wie Herr Washington schon gesagt hat, die Abfindung, es darf alles nicht zu teuer werden, namentlich eben diese einmalige Abfindung für existierende Verbindlichkeiten, die soll bitte schön gnädig ausfallen. Und im Einklang mit europäischen Prioritäten, die Rechte von der eigenen Bürger im jeweiligen Ausland sollen rasch und großzügig geregelt werden.
Man hört es heraus, die EU will vorerst nur über den Austritt verhandeln. Großbritannien würde gerne gleich die künftigen Beziehungen mit einschließen. Oliver Washington, sitzt die EU am längeren Hebel?
Ich glaube ja, sie sitzt am längeren Hebel. Die EU argumentiert, dass eben diese größten Unsicherheiten zuerst geklärt werden müssen und dass erst dann sozusagen über die Zukunft verhandelt werden kann. Das scheint mir zum einen verständlich, dass man zuerst die zentralen Probleme klärt, die eben die Folge des Brexit sind, und erst dann die Zukunft thematisiert. Und vor allem scheint es mir eben auch taktisch klug, weil die Briten möchten ja so rasch als möglich über die Zukunft sprechen. Und so kann die EU den Briten sagen, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr eben bei unseren Forderungen, insbesondere auch beim Geld, uns entgegenkommen.
Und wenn es am Ende nicht so herauskommt, wie es sich die britische Regierung vorstellt, was passiert dann im Königreich, Martin Alliot?
Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es ist unkalkulierbar. Ich meine, politisch würde es den Zusammenhalt des Königreichs selbst strapazieren. Wirtschaftlich wird es den Briten mehr wehtun als den Europäern. Und logistisch werden sich die Lastwagen in Dover und Calais kilometerweit stauen.
Erste Einschätzungen von Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot und EU-Korrespondent Oliver Washington. Vielen Dank. Und jetzt ins Nachrichtenstudio zu Pascal Schmitz. 170 Millionen Franken fließen in die Schweizer Bahninfrastruktur.
Das hat der Bundesrat bewilligt. Fast die Hälfte des Geldes fließt in den Doppelspurausbau zwischen Cantone und Locarno im Kanton Tessin. Weitere 50 Millionen Franken sind für Investitionen am Bahnhof Lausanne bestimmt. Und die BLS erhält 9 Millionen für eine Kreuzungsstation im Berner Oberland zwischen Wimmis und Spiez. Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Bern ist kurz vor 13 Uhr ein Zug entgleist. Die 90 Passagiere hätten den Zug verlassen können, sagt der SBB-Sprecher Christian Ginzig. Es sei niemand verletzt worden. Entgleist ist ein S-Bahn-Zug der BLS, der Richtung Burgdorf unterwegs war. Eine Achse des Zuges sei aus den Schienen gesprungen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es weder am Gleis noch am Fahrzeug größere Schäden gegeben. Reisende von und nach Bern müssten mit Verspätungen und Zugsausfällen rechnen. Die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Einigen Schweizer Unternehmen biete sie Chancen, für die gesamte Schweizer Wirtschaft sei sie aber ein Risiko. Dies ist das Fazit eines Vortrags von Martin Naville an der ETH Zürich. Naville ist Direktor der Handelskammer Schweiz-USA. Vor allem Unternehmen, die bereits in den USA tätig seien, könnten von Trumps Politik profitieren. Wenn mit Trump aber tatsächlich eine Ära des Protektionismus anbreche, würde dies die sehr offene Volkswirtschaft der Schweiz besonders treffen, sagte Naville weiter. Das Deutsche Rote Kreuz befürchtet, dass sich nach den Überschwemmungen in Peru Krankheiten ausbreiten. Fast 200.000 Häuser seien zerstört worden. In einigen Gebieten sei die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen und die hygienischen Bedingungen seien kritisch. Das sagte der Leiter des zuständigen Regionalbüros des Deutschen Roten Kreuzes. Um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, will das Rote Kreuz provisorische Sanitäranlagen installieren. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.663 Punkten plus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,714 gehandelt, der Dollar zu 99,61 Rappen. Das Wetter: morgen scheint ganztags die Sonne, ab und zu ziehen dünne Schleierwolken vorüber. Die Temperatur erreicht 20 bis 24 Grad.
Info 3 Abend.
Die KESB nehme zu schnell Eltern ihre Kinder weg. Dies ist einer der Vorwürfe, mit denen sich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden konfrontiert sehen, seit es sie gibt, seit 2013. Nach Druck aus dem Parlament reagiert jetzt der Bundesrat mit einer Stellungnahme. Er sieht in einzelnen Punkten Verbesserungspotenzial, aber nur in einzelnen. Gaudenz Wacker.
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB arbeiten weitgehend so, wie das erwartet wurde. Das hält der Bundesrat in seinem Bericht fest, indem er die ersten Erfahrungen mit den KESB bilanziert. Die neuen KESB würden nicht mehr Maßnahmen anordnen als die alten Vormundschaftsbehörden. Und diese Maßnahmen seien auch nicht teurer als unter altem Regime. So sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga, der Bericht bestätige,
dass kein Grund besteht, die Arbeit der KESB grundsätzlich in Frage zu stellen. Im Gegenteil, der Bundesrat ist überzeugt, dass die KESB in einem schwierigen Umfeld eine sehr gute Arbeit machen.
Klärungsbedarf gebe es trotzdem. So wird den KESB vorgehalten, sie reagierten teils zu übereifrig auf Gefährdungsmeldungen. Dem will der Bundesrat nachgehen. Zum anderen will der Bundesrat den besonders heiklen Bereich der Fremdplatzierungen genauer anschauen, also wenn etwa Kinder ihren Eltern weggenommen werden müssen. Das Justizdepartement will prüfen, wie nahestehende Personen besser einbezogen werden können. Dies wurde etwa im tragischen Fall von Flach im Kanton Zürich kritisiert. Hier platzierte die KESB Kinder in einem Heim, obwohl die Großeltern die Betreuung übernommen hätten. Es handelt sich hier um Einzelfälle, schreibt der Bundesrat. Keineswegs, sagt hingegen KESB-Kritiker und SVP-Nationalrat Pirmin Schwander.
Für uns ist die Situation alarmierend. Die Verwandten werden eben nicht einbezogen. Und das ist der maßgebende Grund, weshalb wir eine Initiative starten müssen. Und die wird demnächst kommen.
Schwander will Unterschriften für eine nationale Volksinitiative sammeln. Der Bundesrat seinerseits will, falls nötig, Gesetzesänderungen vorschlagen.
Info 3 berichtet geradlinig und schnörkellos. Für News gibt es auch die SRF-App. Im Studio heute Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.